Unterwegs mit Jesus. Die Zeichen Jesu im Johannesevangelium. Ich lese zu Anfang einen Bibeltext aus Johannes 3, die Verse 1 bis 9. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren wird, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren wird, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Wir sind ja schon so lange mit Jesus unterwegs, haben schon viel von ihm gelernt. Und mit der Zeit merke ich, wie dieser, unser Meister, ernster wird. Irgendwie in sich gekehrter. Natürlich hin und wieder auch eine alles ansteckende Fröhlichkeit. Ja, fast eine spielerische Kindlichkeit. Ein Genießen des Lebens. Aber wir merken auch, wie ihm etwas drückt. Ja, und heute sind wir wieder mit ihm unterwegs und wir sehen um ihn herum seine engsten Jünger. Da fällt zuerst der Petrus auf, Simon auch genannt. Das ist der, der immer ziemlich vorlaut ist, der immer vorneweg, unwahrscheinlich neugierig, nie um etwas verlegen. Er will alles erkunden und tritt manchmal auch richtig ins Fettnäpfchen. Aber das stört ihn nicht. Das ist Simon Petrus. Hochinteressanter Mensch. Ja, und dann ist auch der Levi. Der Levi, manche nennen ihn auch Matthäus. Er war aktiver Zolleinnehmer gewesen, also nicht einer, der bei allen Freunde hatte. Ein typischer Beamter. Ja, so, der spricht nicht so wischiwaschi, sondern er sagt, so ist es. Da ist es so. Er hat eine klare Logik. Aber er ist auch ein bisschen trocken in seinem Wesen. Aber heute bin ich aufmerksam geworden auf einen Jünger, der fast etwas unscheinbar ist. Er heißt Johannes. Johannes, ja, er bewegt sich so anmutig, so Ja, zart wäre für einen Mann das falsche Wort. Ja, aber da ist etwas in ihm, was nur mehr ist als so ein Mann, die reinschlagen wollen und die Welt erobern wollen. Nein, da ist fast Sanftmütigkeit. Und er ist fast immer ganz nah an Jesus dran. Manchmal habe ich ihn beobachtet, da liegt er so mit dem Kopf an Jesus an einem Arm und genießt es, diese Nähe zu haben. Und Jesus akzeptiert es. Und noch viel spannender ist es, was er von sich gibt. Also wenn Jesus muss nur noch nicht einmal sprechen, er muss noch nichts sagen, allein sein Blick reicht. Sein Blick reicht, um zu durchdringen. Er ist unbeschreiblich, er geht durch und durch. Wenn Jesus mich anblickt, dann bleibt mir die Luft stehen. Es ist voller Energie und zugleich ein tiefes, wortloses Verstehen. Und Johannes, ich glaube, der hat am meisten von den Jüngern bei Jesus gelernt. Der ist feinsinnig in seinen Gedanken. Der sagt nicht poltrig, so ist es, sondern wenn er was sagt, dann hat das schon Hand und Fuß. Aber es ist vielschichtig. Es ist vielbedeutend. Man kann lange darüber nachdenken. Es ist tiefschürfend. Er möchte dem Wesentlichen auf den Grund gehen. Und seine Worte, wenn er etwas sagt, die sind sanft, ja fast singend oder fließend. Wir haben die Gelegenheit, uns mit Johannes direkt zu unterhalten. Und er hat so viel zu erzählen aus seinen Begegnungen mit Jesus, dass wir mal ganz Ohr sind und horchen, was er sagt. Ein großer Unterschied zum Beispiel ist es zwischen diesem Levi, Matthäus, der absolut begeistert ist von diesen Machttaten, die Jesus tut. Dieser Dynamit, die Dynamik, die dahinter steht. Was sagt Johannes dazu? Johannes sagt, das, was Jesus tut, das sind Zeichen. Zeichen. Also so unscheinbar wie Wegzeichen. Habt ihr bestimmt schon mal gelegt, Wegzeichen, als ihr Kind wart. Und wenn man dann den Weg nicht weiß und der gabelt sich rechts oder links und man weiß, da hinten gibt es Wasser und ich komme gerade aus der Wüste und der andere Weg führt wieder zurück zur Wüste, dann ist es ganz wichtig, so ein unscheinbares Wegzeichen richtig zu deuten. Es entscheidet wesentlich, was passiert mit meinem Leben. Und er sagt, zu dem, was Jesus tut, es sind Zeichen. Die sind nicht so wumm. Und ich glaube, weil das ist ja unmöglich, was ein Mensch tun kann, sondern er sieht dahinter einen Fingerzeig, der für das Leben eines Menschen so bestimmend ist, dass es Glück und Rettung bringt oder, wenn man es übersieht, das Leben ins Stocken geraten lässt. Und Johannes spricht immer wieder von Zeichen. Ja, selbst als der Nikodemus ihm begegnet ist, dann sagt der Nikodemus, solche Zeichen, die du tust, die kann nur jemand tun, wenn Gott mit ihm ist. Und wisst ihr, der Jesus, der geht gar nicht darauf ein. Der spricht etwas von einer Neugeburt. Eine Neugeburt aus, wie war es? Wasser und Geist. Wasser, das sind die Wellen. Und Geist, das ist die Luft, das Wehen des Windes. Er spricht also davon, dass ein Mensch natürlich in seinem Körper, in seinem Fleisch geboren wird und darin groß wird und wächst. Aber es ist wichtig, dass ein Mensch in diese andere Sphäre kommt, in der es nicht so materiell zugeht, sondern in der es eher fließt. So fließt wie Wasser und wie Wind. So wie Wellen, Meer und das leise Säuseln eines Windes. Vielleicht macht sie auch ein bisschen Angst, weil Jesus sagt, Menschen, die aus Wasser und Geist geboren sind, da weiß man nie so genau, woher die kommen und wohin die gehen. Also es wird spannend bleiben. Es ist nicht so, so ist es, sondern es ist ein Geheimnis des Lebens, in das ein Mensch eintauchen darf und vertrauensvoll sich dem Schöpfer anbefehlen darf, ohne genau zu wissen, wo es hingeht. Natürlich, der Schöpfer mit einem, was soll passieren? Aber es ist nicht so in den Stein gemeißelt. Naja, da frage ich mich schon, ist denn dieser Jesus ist er der, den der Ewige aus einer Quelle speist, die nie versiegt? Also wenn ich Jesus sehe, ich denke schon, er ist Wasser und Geist. Man weiß nie, was er vorhat. Und er sagt selbst, das, was ich tue, das tue ich nicht aus mir heraus, sondern es ist eine Eingebung. Ich lebe in unmittelbarer Begegnung mit dem Vater. Ich weiß selber nicht, was im nächsten Augenblick dran ist. Ich lasse mich inspirieren. Spiritus, Geist. Natürlich frage ich mich schon, ist denn diese Quelle der Inspiration auch in mir? Wo stehe ich selber? Natürlich bin ich Körper, bin ich Fleisch. Aber bin ich schon Wasser und Geist genug, um in diesem Leben einzutauchen, um in diesem See zu baden. Johannes, man merkt richtig, wie es ihm wichtig ist, dass das Leben eines Menschen fließen muss. Es muss sich bewegen. Es darf nicht stocken. Und dann erzählt Johannes von dem einzigartigen Fest in Kana. Kana ist ein Meer im Gebirge, ein Stückchen weg vom See Genezareth. Und dort hatten sie eine Hochzeit gefeiert und Jesus war eingeladen. Und bei Festen geht es fröhlich zu, ja, feuchtfröhlich, sicherlich lustig und ausgelassen sind viele Kinder da, die feiern, die tanzen, die springen, die auch manchmal Blödsinn machen, die weinen und lachen und alles zugleich, wo Menschen zusammenkommen, die sich lange nicht gesehen haben, wo man sich einfach nur freut, sich wiederzusehen, wo man ganz begierig ist, sich auszutauschen, was denn der andere erlebt hat in der Zeit, in der man ihn nicht gesehen hat. Und das ist ein Austauschen, ein Murmeln, ein Schreien, ein Lachen. Da liegt Stimmung in der Luft. Das ist schon zum Genießen. Und auf einmal ist so ein Gerücht zu hören. Also ein Fest dauert ja lange. Wenn man sich lange nicht gesehen hat, muss man natürlich auch lange feiern. Also ein Tag reicht ja lange nicht. Und da geht der Wein zur Neige. Oh, was wird das denn? Also jetzt nur Wasser trinken, wäre ein bisschen öd. Für eine Hochzeit zumindest. Das kommt nicht gut. Und da merkt man, wie auf einmal etwas ins Stocken gerät. Da gerät diese wunderschöne Feier, wo ein Mann aus seiner eigenen Welt und eine Frau aus ihrer eigenen Welt zusammenfinden, zusammengeführt werden und eine neue eigene Welt gründen wollen und werden. Und das darf doch auf keinen Fall ins Stocken geraten. Das soll gelingen. Und wisst ihr, das sagt Johannes, hat Jesus gemacht. Der hat einfach die Wasserfässer, die zum Waschen da waren, umfunktioniert in Weinfässer. Der Speisemeister, der kommt, der weiß ja nichts von dem, was passiert ist. Er sagt, warum gibt man denn den guten Wein zuletzt? Eigentlich gibt man ihn doch zuerst, wenn die Leute noch genießen. Ist doch interessant, oder? Ein Zeichen. Na klar, das Leben fließt weiter. Es ist nicht ins Stocken geraten, weil Jesus schützend seine Hand darüber gehalten hat. Es ist Wein da gewesen. Und Wein wird nicht nur zu Hochzeiten gebraucht, sondern das Gewächs des Weinstocks ist auch ganz wichtig, wenn sich die Menschen zusammenfinden, um Passa zu feiern. Das große Abendmahl ist ohne Brot und Wein oder dem Gewächs des Weinstocks entleert. Was macht Jesus? Er gibt eine Bedingung, dass dieses große Abendmahl, auf das jeder Mensch hofft, sich sehnt und sich ausstreckt, dass dieses große Abendmahl Wirklichkeit werden kann. Und zu diesem Wein, den er gibt, hat er noch das Brot gemacht. Und das erzählt Johannes, da waren viele Menschen zusammen. Und sie wollten Jesus hören. Und sie sind lange geblieben. Und es wurde schon dunkel. Und eigentlich wäre es höchste Zeit, dass sie nach Hause gehen. Und dann sagt Jesus, nein, lasst sie lagern. Und die Jünger stehen Kopf, denn wenn man die Leute jetzt lagern lassen soll, dann sind sie ja auch ein Stück verantwortlich dafür, was mit ihnen passiert. Was ist? Die haben nichts zu essen, die haben Hunger. Die werden murren. Die werden unzufrieden werden, das ist nicht gut. Und Jesus lässt das bringen, das bisschen bringen, was da ist. Brot und Fische. Und auf einmal ist genug da für alle. Und dieses Brot, was zum letzten Abendmahl so wichtig ist, es ist da. Es ist kein Mangel. Was ist das für ein Zeichen? Das Leben darf fließen. Es muss nicht ins Stocken geraten. Auch jetzt schon. Was war das für ein Zeichen? So erzählt Johannes, als denn Jesus wieder mal an diese alte Wirkungsstätte Kana zurückkam und sicherlich manches wiedererkannt hat, okay, es lag keine Feierstimmungsluft keine Feierstimmung in der Luft, aber es war schön, auch wieder Freunde und Bekannte und Verwandte zu treffen und sich auszutauschen. Und da kommt doch zu ihm ein Bediensteter, ein Hauptmann, und er sieht ziemlich ernst aus. Seine Augen sind etwas verquollen. Und er bittet Jesus, dass er doch komme und seinen Sohn gesund mache. Der Hauptmann kommt aus Damaskus, das ist eine Stadt an diesem großen See Genezareth. Und jetzt ist natürlich dieser Gegensatz schon zu spüren. Zum einen Kana, der Ort, an dem Wein floss, und zum anderen Damaskus, der Ort, an dem der See ist, der auch Wasser ist, auch fließt, aber manchmal auch mit seinen Wellen unberechenbar sein kann und hin und wieder auch tödlich ist, weil diese Wellen auch zerstören können. Nicht alles, was fließt, dient dem Leben. Was macht Jesus? Er geht nicht an diesen Ort des Sees, sondern er bleibt in Kana, an dem Ort, an dem einst Wein floss. Und er spricht nur ein paar Worte. Dein Sohn ist gesund. Und der Hauptmann vertraut ihm. Und da kam mir ein Bote entgegen. Und der Bote sprach, dein Sohn lebt. Es geht ihm gut. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, wenn ein Kind von euch so schwer krank ist, dass es am Leben bedroht ist. Und ihr schon alles versucht habt. Und ihr seid hilflos, ratlos. Ihr könnt nichts tun. Und ihr rechnet mit dem Schlimmsten. Und dann kommt so ein Mensch in weiter Ferne an und verkündigt euch, es ist alles wieder in Ordnung. Wer kann ermessen, welche unbeschreibliche Freude durch das Herz vom Hauptmann zog? Wie er spürte, dass das Leben, das gerade einen starken Bruch vor sich hatte, wie dieser Bruch heilte und das Leben wieder zu fließen begann. Der Sohn konnte sich weiterentwickeln, sicherlich auch durch manche schwere Zeiten, durch die Pubertät, die nicht einfach ist für Eltern, durch eine gewisse Eigenständigkeit, aber immer in einer Entwicklung begriffen, in einem Fließen begriffen. Seinen eigenen Weg findend und ihn gehend. Und da ist man als Vater unwahrscheinlich glücklich, wenn dieses eigene Fließen der Kinder gelingt. Ohne Vorgabe, so und so musst du fließen. So und so ist das. Nein. Es ist unbeschreiblich, dieses Zeichen von dem Hauptmann. Und Johannes erzählt, das war auch eine spannende Begegnung. Da war Jesus wieder ausgebüxt, also er war auch immer weg. Und dann haben die Jünger ihn gesucht und sie fanden ihn an einem Brunnen. Wasser. Na gut, es fließt jetzt nicht, aber das kann ja geschöpft werden. Soweit so ungewöhnlich. Das Schlimme aber war, da saß eine Frau neben ihm. Und das noch Schlimmere war, die war Samariterin. Und das ging gar nicht. Also, dass eine Frau neben ihm sitzt, einfach so, das ging schon nicht. Aber dass es noch aus dem Volke der Samariter eine war, die war verachtet. Das macht doch kein Jude. Was macht da Jesus? Also, was... Aus welchen Inspirationen lässt er sich jetzt auf einmal füllen? Soll das von Gott sein? Soll das aus dieser ewigen Quelle gespeist sein? Es ist unglaublich. Na gut, dafür sind die Jünger jünger, dass sie Jesus dafür nicht unbedingt so ganz offen kritisiert haben. Aber Jesus ist wiederum Jesus genug, dass er sich davon nicht beeindrucken lässt. Und dieses Gespräch, es ist unglaublich. Da bittet Jesus diese Frau um Wasser. Jesus, der eigentlich doch alle Möglichkeiten hat, der bittet diese Frau um Wasser aus dem Brunnen. Und sicherlich auch, um zu trinken und sich selbst gut zu tun, aber auch, um nachher der Frau zu zeigen, schau mal, dieses Wasser macht wieder durstig. Aber das Wasser, was ich dir geben werde, das wird dich ein Leben lang sättigen und aus deinem Inneren wird eine Quelle fließen, die ins ewige Leben mündet. Boah, da haben wir es wieder. Dieses Fließen. Und dann hat er der Frau etwas gesagt, was ihr Leben ganz persönlich betrifft. Ich weiß gar nicht, ob ich es hier sagen darf, weil das ja auch ein Stückchen personenbezogene Daten. Familienstandsmäßig ist es schon besonders schützenswert. Naja, ihr könnt es euch denken. Und dann sagt Jesus, dieser eine, mit dem du jetzt zusammenlebst, der ist nicht dein Mann. Was heißt das? Na gut, nicht, dass Jesus ihr das nicht gewünscht hätte, dass sie einen Mann findet, der ihr Mann ist. Aber er sah schon, dass es nicht passt. Und er sah schon, dass diese Sache das Leben ins Stocken bringt. Es wird ein Verhältnis, welches nicht schön ist. Da kann das Leben nicht mehr so fließen, wie es fließen möchte. Da geht es nicht so vorwärts, wie es vorwärts gehen möchte. Und Jesus gibt aber auch keine weiteren Tipps, sondern er stellt das einfach nur so hin und er gibt der Frau die Gelegenheit, diesen Ewigen in sich selbst zum Fließen zu bekommen und die richtige Antwort in ihrem Leben selbst vom Höchsten zu erhalten. Welch ein Zutrauen! Was für ein Zeichen! Es muss fließen, Peter. Es muss fließen. Ja, und Johannes erzählt, da war Jesus in Bethsaida. Das ist ein kleiner Ort. Und der hat einen Teich. Und manchmal geht ein Hauch drüber und das Wasser kräuselt sich. Es bewegt sich. Wasser, Wellen, immer wieder bei Johannes. Komisch, überhaupt nicht auffallend. Und die Menschen wussten, wenn Wasser durch Geist bewegt wird, dann ist die Gelegenheit, hineinzusteigen und zu gesunden. Dass das, was das Leben ins Stocken gebracht hat, wieder ins Fließen kommt. Und Jesus geht hin und schaut und er sieht dort einen Menschen, der hat dieses schon so oft gesehen, und hat es nie rechtzeitig geschafft, ins Wasser zu steigen. Er war krank. Er konnte sich nicht in dem Maße bewegen, wie andere sich bewegen. Und er war schon Jahrzehnte dort, hatte eigentlich schon die Hoffnung aufgegeben, kannte die Krankengeschichten aller Leute aus der Umgebung und war selber krank. Und das Leben stockte immer noch. Und dann ging Jesus zu ihm und er brauchte dieses Wasser nicht, welches sich kräuselte und bewegte, sondern er sprach ein Wort und der Kranke wurde gesund. Und mit dieser Gesundheit bekam dieser Mensch eine völlig neue Perspektive in seinem Leben. Er konnte das erste Mal wieder seine Lebenskraft anbieten, um Dinge zu schaffen, um zu arbeiten, um sein eigenes Brot zu verdienen, um vielleicht seine Verwandten zu ernähren. Er spürte diese Perspektive, die vor ihm lag. Und er war hochdankbar. Er konnte es kaum glauben. Jesus hat sein Leben, welches in Stocken geraten ist, wieder ins Fließen gebracht. Natürlich mit all diesen Tiefen und Höhen, die es im Leben gibt. Also Leben, welches fließt, ist ja nicht so, dass es gleich alles super ist und schön ist. Nein, aber es fließt. Es bewegt sich etwas. Es ist nicht festgezurrt. Es ist nicht festgebunden. Es kann sich entfalten durch Höhen und Tiefen hindurch. Es kann pulsieren. Es kann atmen. Es gibt Augenblicke, die sind faszinierend. Es sind Stunden, die sind schwer und drückend. Und dann noch gibt es immer wieder Wege, die ins Licht führen, die atmen lassen, wo man eine innere Freude spürt, die ist fantastisch. Und Johannes erzählt, das war eine Story. Da war ein Mensch, der war blind. Wenn man blind ist, hat man natürlich schon eine starke Einschränkung im Leben. Also so wirklich der Gesellschaft dienen kann man nicht. Man liegt der Gesellschaft auf der Tasche. Okay, die Juden waren ein durchaus barmherziges Volk. Sie hatten doch ein Herz übrig, auch für solche Menschen, die denen das Schicksal nicht so gut mitgespielt hat, und sie haben oft Almosen gegeben. Sie konnten leben, sie konnten am Leben bleiben. Aber was war das schon? Das ist ja nicht erstrebenswert. Und dieser Blindgeborene, der traf auf Jesus. Und wisst ihr, was Jesus macht? Einmalig. Wind und Wasser. Wasser und Spucke. Er spuckt in die Erde, auf die Erde, rührt einen Brei und streicht sie dem Blinden auf die Augen. Und dann sagt er zu ihm: Und jetzt geh dich in dem Teich, in dem See oder in dem Fluss waschen. Spucke von Jesus. Stellt euch das mal vor. Stellt euch diese Geste einmal vor. Und der Blinde wäscht sich. Und er kann sehen. Und er ist voll glücklich. Nur die Umgebung wird neidisch. Misstrauisch. Die Pharisäer, für die ist Alarmzeichen, also für die ist auch ein Zeichen, aber ein Alarmzeichen. Da ist jemand, der uns die Show stiehlt. Da ist jemand, der macht mehr Aufsehen, als uns lieb ist. Und dieser Blindgeborene, nee, das natürlich, sie können das nicht leugnen, den kennen sie schon von Kindheit an, das ist der. Aber das ist nicht gut. Nee, die Pharisäer fanden diese Entwicklung gar nicht gut. Diese Entfaltung, dieses Fließen. Wenn Menschen heil werden, es soll alles so bleiben, wie es ist. Das ist doch gut, oder? Nee, der Blindgeborene, der war glücklich. Der hat gesagt, also, meine lieben Pharisäer, ihr könnt ja sagen, was ihr wollt. Ich weiß nur eins, der hat mich sehend gemacht. Und das ist gut. Das gefällt mir und dem möchte ich nachfolgen. Dem vertraue ich. Und Johannes sagt, schönes Zeichen. Wenn Jesus etwas im materiellsten Sinne von sich gibt, er speit auf die Erde und bringt damit wieder ein Menschenleben ins Fließen, das ist rustikal, das hat es in sich. Und dann erzählt Johannes ein letztes Zeichen. Da war die Maria. Maria, ich kann gar nicht genau sagen, was die für eine Vergangenheit hatte. Es kann durchaus sein, dass sie keine rühmliche Vergangenheit hatte. Jedenfalls ist sie eine der glühendsten Nachfolgerinnen von Jesus gewesen. Also so richtig begeistert von Jesus. Und mit ihrem Haus lebte der Lazarus. Und diesem Lazarus ging es nicht gut. Er ist krank geworden. Und Jesus kam Bescheid und sagte, hier, schau mal, da ist der Lazarus, komm mal bitte rüber. Komm mal rüber und kümmere dich um den Lazarus. Er ist wirklich schwer krank. Das sieht nicht gut aus mit ihm. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Und Jesus hatte noch zu tun. Der war noch beschäftigt. Und dann kam die Nachricht, Lazarus ist gestorben. Dieses Leben ist zu Ende. Ja, der Name des Herrn sei gelobt. Aber es war so kurz, so nicht wirklich vollendet, nicht satt. Es war immer noch voller Begierden, voller Lebenslust gewesen. Und Jesus kommt an das Grab. Maria mit ihm. Und Maria weinte. Und auch bei Jesus fließen die Tränen. Wie kostbar sind diese fließenden Tränen unseres Meisters. Wie innig ist diese Beziehung, die Jesus zu Menschen aufbaut, wie er sie ins Herz schließt, wie er sehr wohl weiß, dass nicht alles Elend der Welt sofort und jetzt geheilt werden kann, und wie er es erleidet und erduldet und wie er darunter leidet, dass immer und immer wieder Menschen zugrunde gehen, kaputt gehen an ihrem Stocken, dass sie nicht mehr ins Fließen geraten können. Dann spricht er, Lazarus wird auch verstehen. Und Maria sagt, ja, ich weiß, am jüngsten Tage, da ist dieses große Abendmahl, da werden wir auch verstehen und werden mit Gott feiern. Und Jesus sagt, nein, jetzt. Und er ruft Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kommt heraus. Johannes, wenn das kein Zeichen ist, wenn das mal kein Zeichen ist. Es ist ja so ergreifend, wie Johannes das schildert, wie Menschen wieder zurückfinden in ein Leben, welches fließt. Wie sie rauskommen aus ihren Verhältnissen, die ins Stocken geraten sind, die morsch sind. Und wie es immer und immer wieder passiert, nicht morgen und nicht im Jenseits und nicht in der Vergangenheit, sondern jetzt in diesem Augenblick. Und wie dann hinein ein wunderbares Fließen und eine Freude und eine innere Glückseligkeit kommt. Und ich spüre, dass ich davon angesteckt werde, dass ich mich selbst mitfreue wie ein Kind. Dass ich alles dazu tun möchte, dass in mir dieses Fließen geschieht, aber dass auch in meinem Nächsten das, was ins Stocken geraten ist, wieder ins Fließen kommen kann. Und ich glaube, dass genau das der Grund ist, dass ich, so wie Johannes, ganz nah bei Jesus bleiben möchte. Amen.